Der Eldoradio Podcast.
Ein Mann, der sich mit Englisch und noch viel besser mit Denglisch auskennt, ist Peter Littke, Autor und Journalist. Der hat ein neues Buch geschrieben, The Devil Lies in the Detail. Und daraus hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt.
Seit ich die Fantasiewelt auf den Kontinenten Essos und Westeros kenne, bin ich hingerissen. R.R. Martin erzählt dort die Geschichte von 7 Königreichen, in denen schöne Töchter und mutige Ritter, 3 Drachen und ein Zwerg um die Macht ringen. The tussle with each other for power. In der Fernsehserie Game of Thrones wurde das alles sagenhaft in Szene gesetzt. The saga was fabulously staged by the American television channel HBO. Keine Frage, die Serie ist ein Swords and Sex Hit, wie die New York Times urteilte. Doch was mich am meisten fasziniert, ist die Sprache. It's the vigor of language that fascinates me most. Nicht die Fantasiesprache High Valyrian, die eigens für die Serie entwickelt wurde und die ich mir niemals erschließen werde, sondern das großartige Englisch, das alles andere als eine Geheimsprache ist. Besonders sprachgewandt und sprachgewaltig ist die Figur des Tyrion Lannister. Ein sehr kleiner Mann, der doch alle mit seinen Worten überragt. Tyrion, the complex and sharp-tongued imp, schrieb die New York Times über die Rolle des kleinwüchsigen amerikanischen Schauspielers Peter Dinklage. Warum spricht mich der Zwerg so an? Warum ist er so einnehmend, gewinnend, bisweilen auch betörend? Weil sein Ausdruck ungeheure Wucht und großen Witz besitzt. Er schwafelt nicht, sondern trifft stets ins Schwarze. Mal mit Humor, mal bitter ernst. Oder um es in seinen Worten auszudrücken, to put it in his terms, his expressions has clout and is full of wit. He shows incredible mettle. He always gets the gist. No spiel, no swank. Tyrion sagt über sich selbst, a very small man can cast a very long shadow. Ein sehr kleiner Mann kann einen sehr langen Schatten werfen. Dasselbe gilt für seine Wortwahl. The same goes for his way of talking. Er spricht von clout, dash, edge, feint, gaff, haste, ploy, qualm, scum, smear, woes. Für mich sind das magische Wortzwerge. Oft bestehen sie bloß aus einer Silbe, aber sie sind alles andere als einsilbig. Von ihnen gehen mehr Schwingungen aus als von vielen langen und auch langwieligen Hauptworten, die wir alle unendlich weit entfernt von Essos und Westeros in der Schule gelernt haben und benutzen. They have a much greater resonance than many of the much longer, lengthy and widely known expressions.
Den wortgewandten Autor Peter Littke rufen wir gleich an nach We Are the City.
Just heute ist Peter Littkes The Devil Lies in the Detail erschienen. Lustiges und Lehrreiches über unsere Lieblingsfremdsprache bekommt man darin. Ja, der Teufel liegt im Detail. The Devil Lies in the Detail. Herr Littke, ist das falsch? Klingt doch gut.
Hallo, hallo erstmal. Hallo. Ich sitze hier in meinem Auto in Berlin und grüße Sie nach wohin? Dortmund, nicht wahr?
Ja, genau. Nach Dortmund.
Genau. Wenn wir jetzt eine Sportübertragung hätten, würden Sie mich vielleicht zum Shake Hands, das ist der Witz, heißt der Witz, vergeigt, zum Shake Hands einladen. Das ist nämlich so ein deutsches Wort, das Englisch klingt, aber gar keins ist. Der Devil Lies in the Detail ist ein Wortspiel auch, und zwar bestehend aus dem deutschen Spruch natürlich, der Teufel steckt im Detail, dem Englischen, the devil is in the detail. Und wir haben dann, und zwar war das der Einfall einer amerikanischen Lektorin bei Keep Moyer und Witch, daraus the devil lies in the detail, was natürlich zwei Bedeutungen haben kann. Habe ich auch in einem Kapitel ein bisschen erklärt, dass knüpft an an diese Beobachtung von mir, dass wir es gerade mit Sprüchen nicht so ernst nehmen oder so genau nehmen, besser gesagt, und da wir unsere eigenen deutschen Sprüche ja manchmal auch schon vergeigen, die dann entweder falsch übersetzen oder eben englische Sprüche, don't pull my leg, don't twist my arm, einfach aus daraus, don't pull my arm, don't twist my leg, machen, sozusagen in diesem Hintergedanken haben wir das gemacht. Jetzt habe ich den Witz erklärt, das macht man eigentlich nicht. Ne?
Ist ja schon okay. Wie sind wir Deutschen denn sonst so mit unserem Englisch? Machen wir es gut? Sind es vielleicht durch die Jahre hinweg besser geworden?
Ja, also das glaube ich schon. Ich mache mich ja auch in dem Buch gar nicht so lustig, wenn überhaupt, dann wahrscheinlich am meisten über mich selbst. Ich habe auch die typischen zu erwartenden Beispiele wie Oettinger, Westerwelle und so gar nicht erwähnt. Also beide Namen kommen in meinem Buch überhaupt nicht vor. Das liegt daran, dass ich glaube, dass wir insgesamt ziemlich gut Englisch sprechen, aber eben dadurch, dass wir so gut sprechen, auch besonders fortgeschrittene Fehler entstehen, die ich immer mit einem Witz vergleiche, den versuche ich jetzt mal hier zu platzieren, und zwar umgekehrt, wird also sozusagen eine Gruppe von Menschen gefragt, kann hier jemand Deutsch? Ein Engländer meldet sich und sagt mich. Mhm. Und das ist eben genau die Art des sozusagen selbstbewussten Patzers, der Mann kann bestimmt Deutsch, aber er sagt eben mich und übersetzt nie. Und das machen wir halt auch sehr oft. Und da gibt es eigentlich zwei Arten von fortgeschrittenen Fehlern. Einmal ist es eben, dass wir sehr hochgestochen sprechen wollen, das wäre also Fremdworte. Das sind dann oft false friends, aber nicht immer. Also das sozusagen Wörter, die vermeintlich gleich sind, benutzen, wie pathetic, ja, pathetisch, heißt aber armselig und eben nicht pathetisch. Full of emotions vielleicht übersetzen. Nee. Dafür gibt es ganz viele. Wir haben das eben auf unserem Twitter-Kanal Fluent English hatten wir, weil ich vorher schon anderes Radio-Interview gegeben hatte, hatte ich das mal mit dem Witz mal platziert. Your voice is so pregnant. Ihre Stimme so, ist so schwanger.
Ja.
Das ist sozusagen, das ist in meinem Kapitel auch, in meinem Buch das Kapitel hoch daneben gestochen. Also erzähle ich wirklich die Geschichte von dem Alexander Gorkow, dem Journalist der Süddeutschen Zeitung, der mir erzählt hatte, dass er mal Brian Ferry gesagt habe, dass also die Lieder auf seiner Platte so pathetic seien und der also sehr zitronig geschaut habe und ein Jahr später im nächsten Interview, das er ihm zum Glück noch gegeben hat, dann aufgeklärt werden konnte. Und das zweite sind, glaube ich, diese Versuche von uns lässig zu sein. Also das beginnt dann so mit so I'm living in Berlin, ja, anstatt Berlin. Das ist nicht schlimm, das ist einfach nur fast schon eine Attitüde, aber dann wird halt sowas gesagt wie do you want to fuck me anstatt do you want to fuck with me, und das ist ein sehr wichtiger Unterschied, ja. Oder I have a spacey apartment, was heißt ein abgefahrenes Apartment im Weltraum, aber nicht spacious. Und gerade wenn die Leute versuchen sozusagen lässig zu sein, langen sie daneben. Das ist oft nicht schlimm, das ist vielleicht ein bisschen unfreiwillig witzig. Es gibt aber auch gerade in der Politik, in wichtigeren Kreisen dann schon mal Probleme, wenn sie sich vorstellen, dass jemand sagt, Frau Merkel, Miss Merkel ist compromising, das heißt eigentlich, sie ist kompromittierend, also eine sehr negative Eigenschaft. Gesagt werden soll aber, she's willing to compromise. Und wenn einer ziemlich gut spricht, dann muss er das eigentlich wissen, weil sonst wird die Gegenseite nicht annehmen, dass er das versehentlich nur gesagt hat. Und dann so mit diesen Beobachtungen habe ich das Buch geschrieben. Und ich habe ja, Sie haben ja eben, glaube ich, aus dem Wortzwerge-Kapitel zitiert. Ich habe da ja auch durchaus versucht, gar nicht nur zu korrigieren, sondern einfach auch Anregungen zu geben und Vorschläge zu machen. Ich finde diese kurzen Worte faszinierend. Also das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich freue mich, dass Sie das ausgewählt haben.
Sehr gerne. Ja, also dann doch das Ego, dann doch die Lässigkeit, die man mit den ganzen englischen Begriffen raushauen will. Ist da nicht der, der Vorwurf des Sprachverfalls denn gerechtfertigt?
Ja, jetzt, also der ist das Englischen. Also wir in der Tat verhunzen die englische Sprache durchaus. Das machen wir zum Beispiel auch mit Pseudo-Anglizismen. Da gibt es ja ganz alte und berühmte Beispiele. Das älteste, das ich gefunden habe, war die Bowle, ja, also die Getränkbowle, die ja gar nicht das Getränk im Englischen ist, sondern nur das Gefäß. Aber es gibt eben den Polunder, eigentlich einen schönen Pseudo-Anglizismus, den man im Englischen gar nicht verwendet, der, finde ich, ins englische Wörterbuch gehört, aber eben auch so schlimme wie eben Shake Hands, was ich am Anfang genannt habe, oder eben Home Story der Journalisten, die gibt es gar nicht. Und wenn man dann solche Wörter benutzt in der englischen Sprache, dann und nicht verstanden wird, dann ist das sicherlich eine Verhunzung der englischen Sprache. So, und wir wollen vielleicht auf die Anglizismen im Deutschen anspielen, die sehe ich ziemlich entspannt, weil wer sie nicht mag, soll sie einfach nicht benutzen. Ich glaube, sie sind eine Bereicherung, und wer sie übertrieben häufig anwendet, und das tun natürlich viele, auch vor allem solche, die man tatsächlich sehr schön im Deutschen auch ausdrücken könnte, der ist halt nicht sprachästhetisch. Ja, also wenn sie immer von Rocket Science, ich kenne das so von Beratern, oh, das ist keine Rocket Science, also, ja. Soll er sagen, es ist keine Zauberei. Ja, es gibt ein super Wort dafür im Deutschen. Aber andererseits der Running Gag, den kann man nicht übersetzen. Ich weiß, ich habe viele Nächte YouTube-Filme gesehen, auch für das Buch, und war sehr amüsiert über die erste deutschsprachige Ausgabe der Muppet Show. Die hat also versucht, da hat Kermit versucht, den Running Gag zum durchlaufenden Witz zu machen. Müssen Sie sich mal angucken bei YouTube. Und das funktioniert ja gar nicht. Warum nicht Running Gag? Ja. Also das ist kein Verfall, das ist eine Bereicherung. Ich glaube auch, dass unsere Sprachen so verwandt sind, das ist uns gar nicht so bewusst. Ist es eigentlich, sollte man ja die Verwandtschaft nicht verleugnen. Also wir kommen alle aus dem Nordfriesischen, Germanischen, in Plattdeutschen sagt man heute noch Hiefe eher. Dann ging es durch Norwegen auf die britischen Inseln. Und zum Beispiel ein Wort wie Gift, das bei uns aus Preußen wurde, aber was eben einen gemeinsamen Ursprung hat, das findet man noch in der Mitgift. Das ist einfach ein gemeinsames Wort. In einem Buch habe ich den Hinweis gefunden, dass unter den 100 meistgebrauchten englischen Wörtern nur ein lateinisches ist, nämlich Number. Alle anderen sind germanisch. Also wir sind so verwandt, dass wir ruhig das Englische benutzen sollten. Warum denn nicht? Dadurch ist das Englische übrigens so international geworden, dass es das selber auch für sich immer ermöglicht hat. Das ist ein Amalgam von Sprachen eigentlich.
Also wenn ich mich jetzt als Leser ihr Buch kaufe, dann muss ich nicht damit rechnen, dass sie Theta und Mordio schreien angesichts des Untergangs des Abendslandes, sondern es ist schon so, dass sie sich angucken, wie denn die Sprachen verwandt sind und wie das auch funktioniert. Ja,
ich bin ganz unakademisch rangegangen. Ich mache diverse Verweise. Ich habe das Beispiel, was ich eben nannte, mit Gift. Ich habe andere solche Beispiele auch mal genannt, ein bisschen die Sprachgeschichte bemüht. Aber im Prinzip soll mein Buch denjenigen helfen, die den Kopf voller Englisch haben und die wissen, dass Englisch keine Fremdsprache ist, die man einfach so abwählen kann, sondern dass wir eigentlich jeden Tag alle irgendwie mit der Sprache zu tun haben und gleichzeitig auch wissen, dass es eben keine Muttersprache ist. Die meisten haben nämlich keine Mutter, die mit ihnen Englisch spricht. Und deswegen auch die Frage eigentlich gestellt werden muss, was Englisch eigentlich ist. Ich kann sie auch nicht genau beantworten. Es ist eine auf jeden Fall nicht mehr, also wer das Englisch nicht will, der kann genauso wie manche Leute sagen, ich brauche das Internet nicht, ja, so, also so sehr, sehr 20. Jahrhundert. Aber ich denke, weder das Internet noch das Englische kann man irgendwie abwählen und muss sich damit auseinandersetzen und ein gewisses Sprachgefühl vielleicht empfinden, dass man für die sehr freiwilligen Fremdsprachen vielleicht so nicht braucht. Das ist so mein Anliegen. Also sie machen vielleicht nach der Lektüre einfach ein paar kleine Patzer weniger und lachen vielleicht auch über die andere etwas genüsslicher sozusagen. Ja.
Ja. Peter Littgers Devil Lies in the Detail ist im Kiwi Verlag erschienen und kostet 10 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, die magischen 9,99 Euro.
Ja, ja. So ungefähr. Cent immer.
Genau.
Ja, vielen, vielen Dank für das sehr spannende Interview, Herr Littger. Und
ich bin jetzt definitiv angeregt. Ja. Unglaublich interessant.
Kleiner Videotipp noch von mir. Die Barbara Schöneberger macht den Hinweis ja mit ihrem Spruch auf der Rückseite des Buches. Because there are such much problems with my English. Der Videotipp von mir ist nochmal die berühmte Szene aus dem Film Casablanca, wo der Herr Leuchttag zu seiner Frau, die auswandern möchten, sagt, Liebchen, what watch? Und dann sagt sie, 10 watch. Und dann sagt er, such much. Ja. Dinglish in der Filmgeschichte. Ja.
Vielen, vielen Dank.
Danke für
Dank.
Die Einladung. Hab mich gefreut.
Ja.
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.